RD.
We want justice! We want justice!
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
How will we work like this?
Wie sollen wir unter diesen Bedingungen arbeiten? Wir Ärztinnen sind im Moment sehr verunsichert. Die Nachtdienste sind nach diesem Vorfall für uns sehr beängstigend.
Night duties are like so scary for us after this incident.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Lea
und Charlotte. Und bevor wir direkt losstarten mit dem Thema heute, dachten wir, ist es vielleicht angebracht, eine kurze Triggerwarnung auszusprechen.
Genau, also ein Hinweis, das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist extrem verstörend. Und wem das gerade zu viel ist, es geht um Vergewaltigung und Mord, dann einfach diese Podcast-Folge nicht hören.
Es ist ja so, Lea, du bist vor jetzt fast 3 Wochen hier angekommen. Und wir hatten ja auch in der vergangenen Folge drüber gesprochen. Wir hatten viele Themen im Kopf, wir waren wahnsinnig beschäftigt. Und Lea, ich weiß noch, dass du gesagt hast, in Kolkata, da gehen die Menschen gerade auf die Straße, das sollten wir beobachten. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn in Kolkata genau passiert?
Also das Ganze ist jetzt schon fast 3 Wochen her und seitdem beschäftigt das eben ja das ganze Land und vor allem die Ärztinnen und Ärzte. In einem staatlichen Krankenhaus in Kolkata wurde eine junge Ärztin vergewaltigt und ermordet. Sie hatte dort eine ziemlich lange Schicht im Krankenhaus gerade und wollte sich dann nachts eben einfach ausruhen, hatte dann vorher mit Kolleginnen noch was gegessen und wollte sich dann zurückziehen und hatte eben nur in diesem Krankenhaus einen Seminarraum gefunden, um sich einmal schlafen zu legen. Am nächsten Morgen wurde sie in diesem Seminarraum gefunden, tot. Und das Krankenhaus, und das ist einfach so krass, hat dann erstmal versucht, das Ganze als Suizid darzustellen. Es wurde dann aber schnell klar, die junge Ärztin wurde vergewaltigt und ermordet. Der Obduktionsbericht spricht für eine Gruppenvergewaltigung. Und trotzdem wurde erst ein Mann im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Dieser Mann soll quasi als eine Art Freiwilliger für die Polizei gearbeitet haben im Krankenhaus. Und dadurch eben Zugang gehabt haben zu allen Räumen des Krankenhauses.
Und was ist mit anderen möglichen Tätern?
Ja, die Behörden geben sich total bedeckt. Es gibt bisher keine weiteren Festnahmen im Zusammenhang mit der Tat. Und das regt eben auch gerade die Protestierenden so auf, dass die eben sagen, ey, die Details des Obduktionsberichts sprechen doch dafür, dass das eben nicht nur dieser eine Mann gewesen sein kann. Wo ist die umfassende Aufklärung der Tat? So.
Und es sind ja jetzt auch schon 3 Wochen vergangen in etwa. Und dabei liegt der Verdacht ja nahe, dass es mehrere Tatverdächtige gegeben hat. Und auch der Leiter des Krankenhauses, der wurde ja ziemlich lange vernommen noch, oder?
Genau, da ging es dann vor allen Dingen darum, um die Falschdarstellung des Krankenhauses kurz nach der Tat, eben um diese Falschbehauptung, dass es Suizid gewesen wäre. Das haben die wohl auch der Familie zu Beginn gesagt. Und die auch Familie konnte wohl ganz oder erst verzögert den Leichnam der Tochter sehen. Das haben der Vater dann in einem Interview noch geschildert. Ich glaube, was neben dieser sehr langsamen Aufarbeitung, die Protestierenden auch so aufregt, ist, die Politik hat sich dann ja eingeschaltet. Modi hat sich auch geäußert. Der hat gesagt, wir als Gesellschaft müssen wir über die Gräueltaten nachdenken, die an unseren Müttern, Töchtern und Schwestern begangen werden. Aber das ist genau die Sache. Davon können sich die Demonstrierenden quasi ja nichts kaufen. Diese Lippenbekenntnisse der Politik, die sind ja nichts Neues. Und sie fordern halt, dass konkret etwas getan wird, dass sich etwas ändert. Und deswegen sind dann auch eben nicht nur noch Ärztinnen und Ärzte, sondern Menschen, vor allem viele Frauen, landesweit auf die Straße gegangen und haben sich diesen Protesten angeschlossen.
Ja, und die Bundesbehörden ermitteln ja jetzt wohl auch. Also es liegt wirklich auf der höheren Ebene. Und deswegen kann man ja nur hoffen, dass sie wirklich dem Fall auf den Grund gehen. Aber leider, ja, durch die anderen Fälle vorher weiß man ja, dass möglicherweise auch dieser Fall im Dunkeln bleibt, ne, und nie wirklich aufgeklärt wird. Was natürlich dramatisch ist für die Eltern, die wahrscheinlich nie wissen werden, wie ihre Tochter umgebracht wurde und von wem und wer wirklich zur Rechenschaft gezogen werden kann dafür. Also das ist ja wirklich so ein krasser Fall, vor allem, dass eine junge Ärztin, wo man ja denken würde, die ist vielleicht durch ihre gesellschaftliche Stellung schon geschützter, dass sie an ihrem Arbeitsplatz, selbst an ihrem Arbeitsplatz in einem Krankenhaus nicht sicher war. Das ist wirklich so krass. Und ich glaube auch, das ist doch so der Auslöser gewesen, ne? Wahrscheinlich, dass so viele Menschen gesagt haben, wie kann das sein, nach all diesen Fällen, gerade hier in Indien. Es gab ja eben hier vor 10 Jahren den Fall in Delhi von dieser jungen Frau, die in einem Bus auch von einer Gruppe von Männern vergewaltigt wurde und der durch die Medien ging weltweit. Und jetzt sind wir 10 Jahre später und wieder passiert auch so ein Fall, der solche Wellen schlägt. Und das war wahrscheinlich der Grund, ne, warum es dann immer größer wurde.
Ja, genau. Also die Menschen sagen halt so, das passiert immer wieder und natürlich jedes Mal sagt auch die Politik, okay, das darf nicht mehr passieren, das war jetzt der letzte Fall, aber die Menschen sehen halt, es ändert sich nichts. Obwohl die Gesetze verschärft wurden, muss man sagen, also das Problem ist einfach die Umsetzung. Aber wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen konkreten Fall, wir haben ja auch eine Menschenrechtsanwältin getroffen und das fand ich ganz interessant, die sagte, ja, warum hat auch dieser Fall neben der Brutalität, für die es wirklich auch keine Worte gibt, so viele Menschen jetzt auch auf die Straße gebracht, weil er eben zeigt, selbst eine Ärztin, und sie gehört zu den Privilegierten ja schon, wenn selbst ihr das passiert, was ist mit all den anderen Frauen? Denn es ist halt so, dass Frauen aus ärmeren Verhältnissen mehr von sexualisierter Gewalt betroffen sind und vor den Behörden noch weniger Chancen haben. Ihnen wird noch weniger geglaubt. Das heißt, diese riesen Dunkelziffer, die da noch hintersteht. Und das zeigt halt, also wenn selbst diese Ärztin während ihrer Arbeit im Krankenhaus, und Krankenhäuser sind als Arbeitgeber hier in Indien verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeitenden geschützt sind, dass sie sicher sind. Wenn selbst ihr das passiert, was sagt das über die ganzen anderen Frauen in diesem Land, vor allem die, die weniger Geld haben? Und ja, das hat eben einfach zu dieser immensen Wut in der Bevölkerung geführt.
Und das Ganze war ja eben in Kolkata, in Westbengalen. Und da sind die Leute dann zuerst auf die Straße gegangen, eben auch junge Ärztinnen und Ärzte. Und ein Zitat fand ich besonders eindrücklich, weil eine junge Medizinstudentin hat dann ganz klar gesagt, was sie genau fordern.
We will fight till end.
Wir werden bis zum Ende kämpfen. In jeder Ecke des Krankenhauses sollte eine angemessene Videoüberwachung installiert werden. Und auch das Sicherheitspersonal sollte effizienter sein. Das fordern wir in jedem Krankenhaus. Wie sollen wir unter diesen Bedingungen arbeiten? Wir Ärztinnen sind im Moment sehr verunsichert. Die Nachtdienste sind nach diesem Vorfall für uns sehr beängstigend.
Night duties are like so scary for us after this incident.
Ja, genau, weil was sie damit ausdrückt, sind halt die Arbeitsbedingungen, gerade für Frauen im Krankenhaus. Und das ist ja eine der Hauptforderungen auch der Protestierenden, dass diese Arbeitsbedingungen sich ändern müssen. Und wenn wir uns die mal angucken, sie sagte das ja auch schon, sie fühlt sich nicht mehr sicher, nachts vor allen Dingen. Es ist für junge Ärztinnen hier gang und gäbe, allein schon auf dem Weg zur Arbeit, ihren Familienstandorte zu teilen, um klarzumachen, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Und selbst während der Schicht geben sie ihren Eltern oft durch, alles okay bei mir, mir geht's gut. Und das ist auch das Krasse, auch in diesem Fall der jungen Ärztin, die vergewaltigt und ermordet wurde, erzählt ihr Vater in einem Interview mit einer Nachrichtenagentur hier, dass seine Frau die ganze Nacht versucht hat, die Tochter zu erreichen, anzurufen. Und niemand hat nach ihr geguckt. Bis zum Morgen, das muss man sich mal vorstellen, sie hatte Dienst im Krankenhaus. Und es hat niemand geschaut, wo sie ist, wie es ihr geht. So, und das gehört zur Lebensrealität von Frauen, von Menschen, aber vor allen Dingen Frauen, denn die betrifft es ja, die im Krankenhaus arbeiten, dazu. So, und das andere ist, dass die Arbeitsbedingungen für Frauen, die in Krankenhäusern arbeiten, einfach ja, eine Zumutung sind. Sie haben keine eigenen Toiletten, sie haben keine eigenen Rückzugsräume. Deswegen musste ja auch die junge Ärztin in Kolkata dann am Ende nach einem Seminarraum suchen, um einfach sich schlafen zu legen. So. Das heißt, sie sagen die Frauen jetzt, ey, wir brauchen einen geschützten Raum, an den wir uns sicher zurückziehen können und natürlich mehr Überwachungspersonal, mehr Kameras quasi wie an Flughäfen, Das hat mir tatsächlich auch eine junge Demonstrantin bei einer Demo in Delhi gesagt, die genau in diesem Krankenhaus in Kolkata, wo alles passiert ist, noch vor wenigen Monaten selbst war.
I've been there, I've seen the ground reality.
Ich war dort, ich habe die Realität vor Ort gesehen. Das Klinikpersonal arbeitet dort unter den schlimmsten Bedingungen. Es gibt keine separaten Aufenthaltsräume, nur für Ärztinnen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nicht mal überrascht war, als ich von dem Fall erfuhr. Eben weil ich dort war. Denn es gibt dort keine Sicherheitsvorkehrungen. Jeden Tag waren hunderte Menschen dort, überall im ganzen Krankenhaus, tagsüber, abends und nachts.
Ja, das fand ich irgendwie auch so krass, dass sie sagt, natürlich, ich war extrem schockiert, als sie von dem Vorfall gehört hat, aber dass sie noch nicht mal überrascht war. Also das sagt ja schon einiges.
Aber wie toll, dass du auch noch mal hier in Delhi Ärztinnen und Ärzte getroffen hast, die ja auch hier demonstriert haben, weil das war ja eben dann so ein Domino-Effekt quasi, dass überall in ganz Indien Ärztinnen und Ärzte auf die Straße gegangen sind, weil sie eben so schockiert waren und weil sie wollen, dass sich was ändert. Erzähl doch mal, wie war das denn genau an diesem Krankenhaus in Delhi? Weil ich hatte mich ja vorher gefragt, ob ihr da überhaupt nah rankommt oder wo die demonstrieren.
Ja, total. Das dachten wir auch, weil wir auch keine, also ich habe mit dem Handy auch gedreht, aber genau, auch wegen Drehgenehmigungen fürs Fernsehen sowas hatten, also sowas hätten wir gar nicht in der Kürze bekommen, aber ja, ich wusste von der einen Ärztin, die den Streik quasi federführend organisiert hat, dass das da stattfindet an dem Tag und dann sind Deepika und ich hingefahren und natürlich, das war irre voll da im Krankenhaus. Wir waren da plötzlich vor der Notaufnahme. Menschen haben da gewartet, wollten schnell drankommen. Dann waren wir plötzlich da in einem Behandlungsraum. Da haben die ganzen Demonstrierenden sich einmal zurückgezogen, besprochen, mittendrin. Also es ging dann irgendwie auch alles schnell, aber drumherum eben Menschen, die auf dringende medizinische Versorgung auch gewartet haben. Genau, und dann haben die sich eben kurz organisiert und dann sind die Streikenden raus, mit auch Plakaten. Und sind dann einmal aus der Notaufnahme raus, einmal ums Krankenhaus herum, vor den anderen Eingang, auch über die Straße. Und haben mir dann eben einfach nochmal erzählt, weil der Streik ging zu dem Zeitpunkt ja schon länger, warum sie auch so frustriert sind mit der politischen Aufarbeitung.
Was ich auch so finde, ist ja, dass ich finde immer so, Ärzte haben ja einfach den wichtigsten Job überhaupt. Also sie retten ja Leben. Und dass sie dann während ihrer Arbeit eben um ihr eigenes Leben fürchten müssen, ist einfach so verrückt. Deswegen, ich finde es beeindruckend, dass die dann auch noch zwischen ihren Arbeitsschichten und den Diensten dann gesagt haben, ja, wir gehen auf die Straße. Was haben die denn eigentlich gesagt, was sie jetzt genau fordern?
Ja, also sie fordern zum einen, dass sich die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus ändern, vor allem für Frauen, aber nicht nur, denn man muss wissen, dass hier, also es gab eine Studie von 2019 vom Indischen Ärzteverband und die besagt, dass tatsächlich mehr als 2/3 des medizinischen Personals schon Gewalterfahrungen gemacht hat, oft auch durch Angehörige von Patientinnen und Patienten, die dann irgendwie auch unzufrieden waren, vielleicht mit den Gegebenheiten des Krankenhauses vor Ort, aber abbekommen hat es am Ende das medizinische Personal, das heißt, das gehört auch zur Lebensrealität oder zur Arbeitsrealität schon hinzu. Also das zum einen, das muss sich ändern. Medizinisches Personal muss besser geschützt werden, vor allem Frauen durch eigene Aufenthaltsräume. Aber sie sagen, es geht uns nicht nur um uns, alle Frauen, und zwar ganz egal, ob sie einen Beruf haben, welchen Beruf sie ausüben, sollen geschützt sein. Und das geht eben nicht durch eigene Aufenthaltsräume, sondern dafür braucht es eben politische Maßnahmen, damit sich eben die gesellschaftlichen Strukturen, das Patriarchat, ändert. Das hat mir auch die Ärztin Dr. Ramnik Adwal erzählt, die eben diesen Streik dort organisiert hat an dem Tag.
We also want justice what has happened in Kolkata.
Wir wollen auch Gerechtigkeit für das, was in Kolkata in Westbengalen passiert ist. Für das, was unsere Kollegin, unsere Schwester erlebt hat, was sie durchgemacht hat. Das ist brutal. So etwas darf nicht passieren. Es muss verurteilt werden. Wir wollen nicht, dass dies jemand anderem auch passiert, ganz unabhängig, welchen Beruf jemand hat.
Das eine ist ja, wie auch die Ärztin gerade gesagt hat, die Frauen wollen sich sicher fühlen. Aber die andere Frage ist ja, warum passieren diese Fälle immer noch? Und warum fühlen sich vielleicht auch Täter noch so sicher, dass sie einfach teilweise ja auch Gruppenvergewaltigung quasi wie so ein Bestrafungsmittel einsetzen, gerade auf dem Land in Indien. Also ja, das ist eben mehr genau die Frage, warum fühlen sich Täter immer noch so sicher?
Genau, und dafür fand ich tatsächlich das Interview mit Vrinda Grover, also der ja sehr bekannten Menschenrechtsanwältin, super eindrücklich, weil sie genau diese Fragen, die einem kommen, so wie kann das sein, warum wiederholen sich solche Fälle, woran liegt das, die einfach, finde ich, sehr ja, eindrücklich analysiert hat.
Hat sie nicht auch gesagt, dass Täter teilweise gedeckt werden, weil dann auch wenn solche Fälle zum Beispiel bei der Polizei landen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann da wieder männliche Polizeibeamte sitzen, dass Täter teilweise auf Kaution freikommen und was ich das Krasse fand, dass teilweise den Frauen selbst die Schuld gegeben wird. Ne?
Voll, sie meinte so, oft ist die erste Frage nach sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen, was hatte die Frau denn an? War das aufreizend? Und da geht es ja schon los, diese Schuldumkehr führt dazu, dass viele Fälle eben gar nicht erst angezeigt werden, weil die Frauen befürchten müssen, dass sie stigmatisiert werden, dass ihre Familien stigmatisiert werden und weil sie gleichzeitig auch ja, leider schon wissen, dass ihnen kaum Glauben geschenkt wird oder dass ihnen ja, eben die Schuld gegeben wird. Das hat sie, finde ich, ja, sehr eindrücklich nochmal erklärt und das ist natürlich irgendwie auch ja, einer der Gründe, warum sich solche Fälle dann auch wiederholen.
We see this happening over and over again.
Wir sehen solche Fälle immer wieder. Es ist ein Verbrechen, das immer wieder in diesem Land stattfindet. Und die Täter kommen einfach so davon. Und jedes Mal sagen wir, genug ist genug. Das darf nie wieder passieren. Verschärfen die Gesetze. Doch wir stellen fest, es reicht nicht.
We realize that that's not enough.
Und was sie auch noch meinte, ist, dass bei diesem Fall jetzt in Kolkata, da haben sich ja mittlerweile die obersten Behörden eingeschaltet und ermitteln. Auch das oberste Gericht hier hat sich des Falls angenommen, eben weil so ein großer Druck seitens der Bevölkerung besteht. Aber dass diese Fälle halt die Ausnahme bleiben, also die so quasi ja, aufgearbeitet werden. Aber das Problem ist halt, dass ein Großteil aller anderen Fälle eben nicht in dieser Form aufgearbeitet wird. Und dass die Täter sich dadurch einfach nach wie vor sehr sicher fühlen.
Genau, und das ist natürlich ein Problem, was es auch in anderen Ländern gibt. Aber in Indien, ja, ist es oft leider Thema. Und dann sagen auch einige, naja, wir haben ja auch 1,4 Milliarden Menschen, deswegen haben wir mehr Fälle. Immerhin trauen sich hier Frauen, immerhin kommen hier Fälle zur Anzeige. Vielleicht in anderen Ländern wäre das nicht der Fall. Ja, aber es ist natürlich immer wieder diese schwierige Frage, warum gerade in Indien? Manche haben uns auch gesagt, naja, es gibt eben noch dieses Kastensystem und ein gewisses Machtgefälle natürlich dann auch zwischen oft höher gestellten Männern zu Frauen, die vielleicht aus unteren Schichten, aus ärmeren Verhältnissen kommen. Also das ist immer diese große Frage, warum immer in Indien diese ganzen Fälle? Und wir haben ja dann Vrinda Grover, also diese Frauenrechtlerin, auch gefragt, naja, jetzt mal nach vorne geschaut, was muss ich denn tun in Indien, dass solche Fälle eben nicht immer wieder geschehen?
Und das ist, meinte sie, die größere Aufgabe, die keine Sicherheitskameras und keine eigenen Toiletten in Krankenhäusern für Frauen, die dort arbeiten, lösen können. Weil da geht es jetzt an die gesellschaftlichen Strukturen.
What we also need to do as a society.
Was wir als Gesellschaft tun müssen, und das ist die schwierigere und langfristigere Herausforderung, ist über die Ursprünge dieser Gewalt zu sprechen. Solange wir nicht anfangen, das Patriarchat zu beenden, wird diese Gewalt meiner Meinung nach nicht verschwinden. Ganz gleich, wie oft wir auf der Straße protestieren. Deshalb müssen wir diese Fragen angehen. Warum werden Frauen nicht als Menschen behandelt?
Why are women not being treated as humans?
Und da nimmt sie vor allen Dingen die Politik in die Verantwortung und sagt, es brauche politische Maßnahmen, es brauche bessere Bildung, um eben an die gesellschaftlichen Strukturen des Patriarchats ranzugehen. Aber, das sagt sie ja auch, da sitzen vor allen Dingen Männer in der Politik. Und die hängen das Problem nicht so hoch, also das Problem der sexualisierten Gewalt. Und da geht das Ganze ja schon los.
Ja, also wie ihr hört, ein wirklich toughes Thema, was uns hier beschäftigt hat. Aber ja, vor allem dich, Lea, weil du hast das Thema wirklich nah bearbeitet. Du hast ganz viele Beiträge gemacht fürs Radio, aber eben auch für Social Media, Podcasts und immer wieder auch darüber gesprochen. Und das, wo du hier 3 Wochen Urlaubsvertretung gemacht hast, ne? Vielleicht nochmal so an dich die Frage, wie bist du damit umgegangen, hier reinzuspringen und dann genau sofort dieses Thema zu bearbeiten, was wir ja oft gewohnt sind, ne, als Journalisten, dass man natürlich mit Themen zu tun hat, mit denen man sich noch nicht so beschäftigt hat, aber dann war es besonders dieses, ja, sehr krasse Thema.
Voll. Als Journalist weiß man ja auch nicht, welche Themen da dann auf einen zukommen. Ich meine, bei diesem Thema, bei der Berichterstattung, da ging es ja nicht um mich. Ich bin privilegiert. Ich habe einfach vor allen Dingen versucht, die Frauen, die es betrifft, dass ich denjenigen eine Stimme gebe, dass die für sich sprechen können. Und ja, wir haben uns hier im Studio auch immer wieder darüber ausgetauscht und den Fall auch sehr, sehr viel besprochen. Und ich glaube, das ist schon auch immer wichtig, auch um, genau, am Ende, wir machen ja unser journalistisches Handwerk hier nach bestem Gewissen, aber klar, sowas geht einem nahe. Und der Fall ist so schrecklich. Und deswegen ist das schon gut, sich darüber auch immer wieder auszutauschen. Und auch, was ich auch hilfreich fand, mit Inderen hier, die ich in Delhi kennengelernt habe, auch über den Fall zu sprechen. Und eben auch diese Menschen bei der Demo zu erleben, die so viel Willen auch zur Veränderung mit sich bringen und irgendwie auch wollen, dass sich im Land was ändert. Und das, finde ich, gehört ja auch zu der Berichterstattung dazu, dass es eben ganz viele Menschen auch gibt, die dagegen angehen wollen, die was verändern wollen.
Ja, Lea, echt ein toughes Thema, was wir hier zusammen bearbeitet haben. Aber es war richtig gut, dass wir hier zu zweit waren und dass wir uns so darüber ausgetauscht haben. Deswegen, ja, vielen Dank für deinen Einsatz hier in Delhi. Und ich hoffe, du gehst auch mit positiven Bildern im Kopf nach Hause nach dieser verrückten Zeit. 3 Wochen Delhi, dann zwischendurch Bangalore, Sulur. Und ja, wer weiß, vielleicht kommst du ja auch noch mal bald wieder.
Ja, ich fand, es war auch einfach eine total krasse, intensive Zeit hier und gerne. Ich fand es richtig schön, dass wir zusammengearbeitet haben. Und nächste Woche ist dann wieder Peter hier. Aber wer weiß, bis bald.
Genau. Danke, Lea. Und für euch gilt wie immer, wenn ihr Anregungen habt, Themen, Ideen oder einfach nur Fragen an uns, schreibt uns einfach an neudeli@ndr.de, an die bekannte E-Mail neudeli@ndr.de. Und wir wünschen euch eine gute Woche und sagen für heute tschüss.
Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.